2010 haben WissenschaftlerInnen der NASA eine spektakuläre Entdeckung veröffentlicht. Aber sie haben kein Alien-Leben entdeckt, sondern Bakterien hier auf der Erde, die Arsen in ihre DNA einbauen können. Warum das so spektakulär ist, fragt ihr euch vielleicht? Weil der Aufbau von den grundlegenden Biomolekülen wie DNA oder Proteinen in allen Lebewesen gleich ist. Es gibt nur eine Art, wie DNA aussehen kann und aus welchen Bausteinen sie besteht. Und Arsen gehört zu den Bausteinen auf keinen Fall dazu. Wenn jetzt wirklich Bakterien Arsen in ihre DNA einbauen würden, dann würde das so vieles von dem, was wir über die Biochemie zu wissen glauben, über den Haufen werfen. Lehrbücher müssten neu geschrieben werden. Aber vielleicht verrät euch der Konjunktiv ja schon, dass es nicht so weit gekommen ist. Die Lehrbücher wurden nicht neu geschrieben. Dieses Jahr wurde die Studie nämlich zurückgezogen, weil ihre Schlussfolgerungen nicht haltbar sind. Das ganze Drama der arsenverstoffwechselnden Bakterien von 2010 bis heute erfahrt ihr in dieser Folge Laborgeflüster. Wie ich gerade gesagt habe, es wäre eine absolut bahnbrechende Entdeckung, wenn ein Bakterienstamm seine DNA mit Arsen aufbauen würde. Einerseits, weil es die grundlegendsten Annahmen über das Leben auf der Erde durcheinanderwerfen würde, und andererseits, weil Arsen einfach so verdammt giftig ist. In der Geschichte wurde Arsen, genauer gesagt meistens die Arsenverbindung Arsenik, oft als Gift benutzt, um Menschen zu ermorden. Für eine sehr lange Zeit konnte man es nämlich nicht nachweisen und deshalb eine Vergiftung nicht hundertprozentig von einem natürlichen Tod unterscheiden. Falls euch das jetzt aber auf schlechte Ideen gebracht hat. 1836 wurde schon ein chemischer Nachweis für Arsen gefunden und heutzutage ist es sehr einfach zu entdecken. Allerdings hoffe ich auch, dass die einzigen, für die das auch nur die leiseste Inspiration war, Krimi-AutorInnen sind. Bevor wir weitermachen, reden wir aber kurz darüber, warum Arsen giftig ist. Arsen stört eine erstaunliche Zahl von Prozessen in der Zelle, die wir eigentlich zum Leben brauchen. Es behindert die Reparatur von DNA-Schäden und es stört den Energiestoffwechsel und die Übertragung von Signalen in der Zelle. Zu allem Überfluss ist es außerdem ziemlich krebserregend und kann ganze Chromosomen kaputt machen. Interessanterweise ist es aber nicht das Arsen selber, das am gefährlichsten ist. Elementares Arsen, also in reiner Form, wird vom Körper nämlich nicht besonders gut aufgenommen. Es sind vor allem Arsenverbindungen, die am gefährlichsten sind, und da besonders das Arsenik. Wie kommt man also auf den Gedanken, dass Bakterien auch bei einer sehr hohen Konzentration an Arsen noch wachsen können? Das klingt erstmal ganz schön abwegig. Aber Bakterien und andere Mikroorganismen wie Archaeen, die oft mal vergessen werden, sind absurd gut darin, in extremen Umgebungen zu überleben. Deswegen nennt man die, die das können, auch Extremophile. Das sind jetzt aber nicht immer die gleichen Bakterienarten, die zum Beispiel in sehr saurer Umgebung, kochendem Wasser und Arsen gleichzeitig überleben können. Stattdessen sind es unterschiedliche Arten, die immer perfekt für ihre individuelle extreme Umgebung angepasst sind. So eine extreme Umgebung ist der Mono Lake in Kalifornien. Der ist sehr salzhaltig, mehr als doppelt so stark wie das Meer, alkalisch und enthält sehr viel Arsen. Je nachdem, wie viel ihr wiegt, könnte das Arsen in einem Liter Wasser aus dem Mono Lake schon tödlich sein. Darin will man nicht unbedingt baden. Und trotzdem tun das Lebewesen. Und unter anderem der Bakterienstamm GFAJ1, der im Boden des Sees lebt. Da, im Boden des Mono Lakes, wurde es von einem Team von WissenschaftlerInnen gefunden. Die kamen unter anderem vom Astrobiologischen Institut der NASA. Warum jetzt AstrobiologInnen trotzdem Lebewesen aus einem See auf der Erde untersuchen? Naja, bisher haben wir noch kein Leben jenseits der Erde gefunden. Und deshalb ist es eine der besten Möglichkeiten, potenzielles Leben in den extremen Umgebungen anderer Planeten zu erforschen, sich Lebewesen in extremen Umgebungen auf der Erde anzuschauen. Das spezielle Lebewesen, um das es hier geht, GFAJ1, wurde also aus dem Seeboden des Mono Lake isoliert und darauf untersucht, unter welchen Bedingungen es wachsen kann. Die ForscherInnen fanden heraus, dass es sehr hohe Konzentrationen von Arsen ohne Probleme überstehen konnte. Außerdem konnten die Bakterien auch wachsen, wenn zwar Arsen im Medium war, aber kein Phosphor. Wenn weder Arsen noch Phosphor da war, konnten sie aber nicht wachsen. Was macht das jetzt so spannend, dass die Bakterien nur mit Arsen, aber ohne Phosphor leben konnten? Phosphor ist ein essentielles Element für alle Lebewesen. Nicht nur enthalten super viele Moleküle des Stoffwechsels Phosphor, und phosphorhaltige Gruppen an Proteine anzuhängen, ist ein wichtiges Signal für biochemische Prozesse. Vor allem besteht auch die DNA und RNA aller Lebewesen zum Teil aus Phosphor. Und noch nie wurde irgendein Lebewesen gefunden, das diesen Phosphor durch irgendein anderes Element ersetzen konnte. Dass die Bakterien jetzt aber wachsen konnten, obwohl nur Arsen, aber kein Phosphor für sie benutzbar war, deutet zumindest schon mal darauf hin, dass bei ihnen das Arsen die Rolle des Phosphors übernehmen konnte. Arsen steht nämlich im Periodensystem direkt unter Phosphor. Und Elemente, die im Periodensystem untereinander stehen, sind oft sehr ähnlich. So ist es auch bei Arsen und Phosphor. Und nicht nur das. Vor allem das Molekül Arsenat, das ist ein Arsenatom umgeben von 4 Sauerstoffatomen, ist dem Phosphat, ein Phosphor umgeben von 4 Sauerstoffatomen, sehr ähnlich. Und genau in der Form kommt Phosphor in Biomolekülen wie der DNA vor. Also ist es eigentlich nicht so überraschend, dass das Arsen Phosphor ersetzen könnte. Oder? Doch, eigentlich schon. Solche Moleküle, in denen ein Arsenat an ein Kohlenstoffatom gebunden ist, wie es auch in arsenhaltiger DNA wäre, sind nämlich extrem instabil. Die zerfallen in unter einer Minute. Und ich kann euch schon mal verraten, wenn eure DNA im Minutentakt zerfallen würde, wäre das sehr ungesund für euch. Das ist auch einer der Mechanismen, wie die toxische Wirkung von Arsen entsteht. Es wird an der Stelle von Phosphat im Molekül eingebaut, weshalb das Molekül dann von der Zelle aber nicht weiter benutzt werden kann. Es ist ja schon kaputt gegangen. Haben die Bakterien also einen Weg gefunden, trotz allem Arsen für ihren Stoffwechsel zu benutzen? Erstmal sieht es schon so aus. Abgesehen davon, dass die Bakterien nur mit Arsen und ohne Phosphor wachsen konnten, konnten die ForscherInnen auch zeigen, dass diese Bakterien sehr viel mehr Phosphor als Arsen enthielten. Und die Menge an Phosphor, die in den Zellen war, war nicht genug, um normalerweise für ihr Wachstum zu reichen. Aber einfach nur viel Arsen in den Zellen reicht natürlich nicht. Wir kennen schon einige Mikroorganismen, die Arsen innerhalb ihrer Zellen anreichern können. Aber Arsen statt Phosphor in der DNA und anderen Biomolekülen, das wäre die richtige Sensation. Deshalb haben die ForscherInnen auch gemessen, wo in der Zelle das Arsen war. Und siehe da, die Verteilung des Arsen entspricht der Verteilung des Phosphor in normalen Bakterien. Besonders interessiert hat sie aber natürlich das Arsen in der DNA. Und auch hier. Tatsächlich konnten sie in der DNA mehr Arsen als Phosphor nachweisen. Jetzt wird es ein kleines bisschen technischer, aber wir boxen uns da schon durch. Es gibt Möglichkeiten, um zu messen, in welchem chemischen Zustand und in welcher chemischen Umgebung sich bestimmte Elemente befinden. Und damit konnten die WissenschaftlerInnen zeigen, dass die chemische Umgebung der Arsenatome prinzipiell dazu passen würde, dass das Arsen in die DNA eingebaut ist. Also, dass die umgebenden Atome und die Abstände dazu passen würden. Und zwar viel besser, als wenn das Arsen zum Beispiel einfach in den Zellen rumschwimmen würde. Und das ist der Inhalt des berühmt-berüchtigten Papers über die arsenverstoffwechselnden Bakterien. Bakterien, die ohne Phosphor, aber dafür mit Arsen wachsen können. Das Arsen ist in der Zelle so verteilt, wie es Phosphor auch sein würde. Und auch in der DNA ist deutlich mehr Arsen als Phosphor. Und die chemische Umgebung des Arsens würde gut dazu passen, dass es wirklich in die DNA eingebaut ist. Jetzt kann man auf jeden Fall sehen, dass das spannende Forschung ist. Und der Bakterienstamm GFAJ1 ein cooler Mikroorganismus. Aber muss man auch sagen, dass das alles höchstens indirekte Beweise waren, dass die Bakterien wirklich Arsen in ihre DNA einbauen. Klar, die chemische Umgebung der Arsenatome passt gut zur DNA. Aber eben auch zu einer Menge anderer Moleküle, die in so einer Zelle vorkommen könnten. Und ja, in den Zellen ist weniger Phosphor als typische Bakterien und auch welche, die mit wenig Phosphor auskommen, zum Wachsen brauchen. Aber das steht und fällt mit der Annahme, dass das bei den Bakterien hier auch so ist. Und natürlich bin ich nicht der Erste, der Kritik in die Richtung äußert. Das Journal Science, in dem die Studie veröffentlicht wurde, hat ganze 8 kritische Kommentare dazu von anderen WissenschaftlerInnen veröffentlicht. Darin kritisieren sie unterschiedliche Punkte in dem Paper. Aber um fair zu sein, haben auch die AutorInnen des ursprünglichen Papers die Chance bekommen, auf die Kommentare zu antworten. Das haben sie auch getan und die Kritikpunkte meiner Meinung nach mal besser und mal schlechter entkräften können. Ein großer Kritikpunkt dreht sich darum, ob so eine Arsen-DNA überhaupt stabil genug wäre. Ich habe das schon kurz anklingen lassen, dass die Verbindungen, die Arsenat formt, ziemlich schnell wieder zerfallen. Ein vergleichbares, einfaches Molekül wäre in unter einer Minute wieder kaputt. Ja, ein einfaches Molekül, haben die Paper-AutorInnen darauf entgegnet. Und soweit wir das abschätzen können, stimmt das auch. Große Moleküle wie DNA, die Arsen in der Form enthalten, könnten deutlich stabiler sein. Und die Paper-AutorInnen sagen auch, dass die Zelle die Arsen-DNA vor dem schnellen Zerfall schützen könnte. Das würde vielleicht gehen, indem sie in abgetrennte Bereiche der Zelle gepackt wird, in der andere chemische Bedingungen herrschen und andere Moleküle die DNA binden und vor dem Abbau schützen. Aber jetzt ist es so, dass jeder Baustein, der mal in der DNA endet, als kleines, einfaches Molekül beginnt und damit natürlich auch unser Arsen. Und so fällt der stabilisierende Effekt des großen Moleküls weg. Es wäre natürlich möglich, dass die Zelle diese Bausteine auch in bestimmten Bereichen behält und stabilisiert. Aber dann hätten diese Bakterien dafür grundsätzlich neue Stoffwechselwege entwickeln müssen. Und dafür liefert das Paper keinen Hinweis. Außerdem, die Paper-AutorInnen haben die DNA der Bakterien ja isoliert und damit von ihrer schützenden Umgebung befreit. Trotzdem gibt es keine Hinweise darauf, dass die DNA schneller zerfällt als ihr ganz normales Phosphor-Gegenstück. Dabei gibt es eigentlich Methoden, um wirklich zu klären, ob da Arsen in die DNA eingebaut ist oder nicht. Aus welchem Grund auch immer haben die Paper-AutorInnen aber nur Experimente gemacht, die indirekte Hinweise liefern und keine direkten Beweise. Ein Riesen-Issue ist außerdem, dass die Bakterien, die eigentlich ohne Phosphor wachsen sollten, trotzdem Phosphor zur Verfügung hatten. Das Wachstumsmedium enthielt nämlich welches? Schon ziemlich wenig, aber eben nicht nichts. Nach Rechnung der Paper-AutorInnen reicht das Phosphor nicht, damit die Bakterien wachsen können. Nach Rechnung von KritikerInnen könnte es aber reichen. Und was sagen die Daten? In dem Medium, das kein Arsen enthält und kein oder halt nur die sehr geringe Menge Phosphor, sind die Bakterien nicht gewachsen. In dem Medium mit Arsen, aber ohne bzw. mit sehr wenig Phosphor schon. Also können wir davon ausgehen, dass das Phosphor nicht ausgereicht hat und die Bakterien wirklich wegen des Arsens im Medium wachsen konnten? Das könnten wir, aber tatsächlich ist das der Punkt, an dem die ganze Sache in sich zusammenfällt. Andere ForscherInnen haben nämlich versucht, die veröffentlichten Experimente zu reproduzieren. Sie wollten also schauen, ob die gleichen Experimente bei ihnen auch die gleichen Ergebnisse liefern. Und siehe da, das tun sie nicht. Das fängt schon damit an, dass die Bakterien im gleichen Medium, in dem sie ursprünglich nicht wachsen konnten, viel Arsen, aber nur geringe Spuren Phosphor, plötzlich trotzdem wachsen konnten. Und im Medium, das wirklich kein Phosphor, sondern nur Arsen enthält, sind sie nicht gewachsen. Das heißt natürlich noch nicht, dass sie nicht trotzdem vielleicht Arsen in ihre DNA einbauen könnten. Aber die grundlegendste Beobachtung des ursprünglichen Papers, dass die Bakterien generell Phosphor durch Arsen ersetzen können, stimmt schon mal nicht. Außerdem haben die anderen WissenschaftlerInnen auch versucht, Arsen in der DNA zu finden. Dafür haben sie die DNA, ähnlich wie im Originalpaper, aus den Bakterien isoliert. Nur waren sie dabei noch ein bisschen vorsichtiger, um nicht irgendwelche arsenhaltigen Verunreinigungen mitzunehmen. Erstmal haben sie geschaut, ob die isolierte DNA stabil ist oder mit der Zeit kaputt geht. Wie gesagt, wäre eine arsenhaltige DNA ja vermutlich nicht so stabil. Die isolierte DNA ist allerdings ganz geblieben, was bedeutet, dass entweder kein Arsen darin ist oder dass die Arsen-DNA trotzdem stabil ist. Deshalb haben sie außerdem gemessen, ob sie Arsen in der DNA finden können. Und tatsächlich haben sie erst ähnliche Mengen Arsen gefunden wie im ursprünglichen Paper. Aber nachdem sie die DNA nochmal gewaschen haben, war das auch verschwunden. Das Arsen stammt also nicht wirklich aus der DNA selber, sondern ist vor allem eine Verunreinigung aus dem arsenhaltigen Wachstumsmedium. Eine andere Gruppe hat sich viele verschiedene arsenhaltige Stoffwechselprodukte der Bakterien angeschaut. Aber auch sie haben keine arsenhaltigen DNA-Bausteine gefunden. Was sie aber gefunden haben, waren Zuckermoleküle, die mit Arsenat verknüpft sind. Im normalen Energiestoffwechsel sind Zuckermoleküle, an die eine Phosphatgruppe angehängt wird, wichtige Zwischenprodukte. Von daher könnte es schon gut sein, dass das Phosphat ab und zu durch das sehr ähnliche Arsenat ersetzt wird, gerade wenn die Bakterien in einer so arsenhaltigen Umgebung leben. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass sie die arsenhaltigen Zucker dann noch für ihren Stoffwechsel benutzen können. Die beiden Paper, in denen die ForscherInnen versucht haben, die Ergebnisse des Originalpapers zu reproduzieren, waren dann der Todesstoß für die arsenverstoffwechselnden Bakterien. Zumindest der metaphorische Todesstoß. Die Bakterien schaffen es ja ziemlich gut, trotz großer Mengen Arsen fröhlich vor sich hinzuwachsen. Aber wie wir gesehen haben, brauchen sie trotzdem zumindest kleine Mengen Phosphor dafür. Und sie bauen das Arsen auch nicht in ihre DNA oder andere zentrale Biomoleküle ein. Trotzdem sind sie ziemlich cool. Sie schaffen es, die beiden sehr ähnlichen Stoffe Phosphat und Arsenat zu unterscheiden und nur das Phosphat für ihren Stoffwechsel zu benutzen, obwohl um sie herum viel mehr Arsenat ist. Ich habe das Gefühl, an der Stelle brauchen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ein Team von WissenschaftlerInnen hat ein Paper veröffentlicht. Darin berichten sie von einem Bakterienstamm, der Arsen verstoffwechseln und es sogar in wichtige Biomoleküle wie DNA einbauen kann, was eine ziemliche Sensation ist. Das hat direkt ziemlich viel Kritik auf sich gezogen, von der manches im gleichen Journal veröffentlicht wurde, zusammen mit einer Antwort der WissenschaftlerInnen, die das Paper geschrieben haben. Das war 2010. 2012 wurden dann weitere Paper veröffentlicht, die die Experimente reproduziert haben und noch einige weitere Experimente gemacht haben. Beide der neuen Paper haben gezeigt, dass die ursprünglichen Schlussfolgerungen falsch waren und die Bakterien nicht Arsen als Baustein für ihre DNA benutzen können. Und damit könnte die Geschichte jetzt eigentlich vorbei sein. Ist sie aber nicht. Dieses Jahr, 15 Jahre nachdem das Paper rauskam, hat das Journal Science es nämlich zurückgezogen. Und damit haben sie die Diskussion darum wieder neu angefacht. Aber diesmal war es keine Diskussion über die Ergebnisse, sondern eher darum, wie wir mit solchen falschen Schlussfolgerungen umgehen sollten. Wenn ein Paper zurückgezogen wird, dann wird es, formal gesehen, aus der wissenschaftlichen Literatur entfernt. Aber natürlich nicht komplett, man kann es immer noch finden und lesen. Aber es gibt ganz oben einen Hinweis, dass das Paper zurückgezogen ist und man keine weitere Forschung darauf aufbauen oder es zitieren sollte. So eine Retraction ist das letzte Mittel für falsche Forschungsergebnisse. Falsch, aber erstmal in Anführungszeichen. Was genau das bedeutet, da scheiden sich auch etwas die Geister. Meistens werden Paper zurückgezogen, wenn die Ergebnisse gefälscht sind oder irgendwie anders betrogen wurde. Dass solche Paper nicht im Scientific Record zu finden sein sollten, das müssen wir, denke ich mal, nicht diskutieren. Und so war wohl auch die Einstellung vom Journal Science 2012, als sich die Schlussfolgerungen zu den arsenverstoffwechselnden Bakterien als falsch herausgestellt haben. Es war kein Betrug oder so beteiligt, also wurde es auch nicht zurückgezogen. Es wurden aber alle Kommentare und die beiden neueren Paper verlinkt, die die Experimente reproduziert haben. Dann dieses Jahr wurde das Paper aber plötzlich doch noch zurückgezogen. Wobei, plötzlich ist nicht ganz das richtige Wort. Einige Zeit vorher hat nämlich die New York Times einen Artikel über die Sache veröffentlicht. Und auch die Einstellungen von Science zu Retractions haben sich seit 2012 geändert. Sie ziehen jetzt nicht mehr nur Paper zurück, die Fälschungen enthalten, sondern auch welche, bei denen die Daten die gezogenen Schlussfolgerungen nicht unterstützen. Und genau das hat heftige Diskussionen ausgelöst. Sollten Studien, die nach bestem Wissen gemacht wurden, ohne Fälschungen oder Betrug überhaupt zurückgezogen werden? Und wenn ja, sollte das immer passieren, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass Schlussfolgerungen nicht haltbar sind? Oder war das Paper ein Spezialfall, weil schon von Anfang an umstritten war, ob die Daten überhaupt so eine Schlussfolgerung zulassen? Oder war es ein Spezialfall, aber nur, weil mit dem Artikel der New York Times so viel Medienaufmerksamkeit darauf lag? Das sind ganz schön viele Fragen, die ich hier auf jeden Fall nicht abschließend beantworten kann. Die Personen, auf die es ankam, nämlich die verantwortlichen Editors bei Science, waren auf jeden Fall der Meinung, dass das Paper zurückgezogen gehört. Ich persönlich würde ihnen da aber widersprechen. Ich finde es schon mal nicht richtig, dass Paper zurückgezogen werden, deren Schlussfolgerungen sich im Nachhinein als falsch herausstellen. So funktioniert Wissenschaft doch. Wir gewinnen neue Erkenntnisse und Erklärungsansätze, die wir mal für richtig gehalten haben, stellen sich als falsch heraus. Aber das ist nichts Schlimmes, die Wissenschaft lebt davon, dass ihre Modelle wieder und wieder überholt und von neueren ersetzt werden. Aber auch ich muss zugeben, dass die arsenverstoffwechselnden Bakterien schon ein Spezialfall sind. Ich denke nämlich, das Paper hätte nie veröffentlicht werden sollen. Die Belege sind einfach zu dünn, um die Behauptungen zu unterstützen, dass die Bakterien Arsen in ihre DNA einbauen können. Gerade ohne irgendwelche Belege, wie die Arsen-DNA überhaupt stabil genug sein kann, die mehr als Spekulation sind. Aber im Nachhinein ist das natürlich auch einfach zu sagen. Und jetzt ist, oder war, das Paper halt auch veröffentlicht. Und da gibt es meiner Meinung nach andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Wie es Science schon gemacht hat, kann man die neueren Studien verlinken. Oder eine Mitteilung des Journals, die ganz klar sagt, dass die Schlussfolgerungen nach neueren Studien nicht haltbar sind. Aber ohne direkt das ganze Paper zurückzuziehen. Auch damit die Grenze zwischen echter Wissenschaft, die halt auch mal Fehler macht, und Betrug, der zurückgezogen gehört, nicht verschwimmt. Aber unabhängig davon, wie man dazu steht, war das die ganze Geschichte der Bakterien, die eben doch kein Arsenat in ihrer DNA haben. Eines der größten Aufregerthemen der Biowissenschaften der letzten Jahre, über eigentlich trotzdem ziemlich spannende Bakterien. Wenn ihr wollt, verratet mir über die Kommentarfunktion oder auf Social Media doch gerne, wie ihr darüber denkt. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das da auch geben. Und ganz besonders würde mich freuen, wenn ihr Laborgeflüster bewertet, abonniert oder sogar weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Okay, das war noch ein bisschen laut. Einmal ein bisschen den Pegel runterdrehen. Das hört sich doch gut an. Dann können wir starten. 2010 haben WissenschaftlerInnen der NASA eine spektakuläre Entdeckung veröffentlicht. Erster Satz direkt versprochen. Geht gut los. Das läuft so gut diesmal. Ich habe schon Angst, dass ich nicht genug Material für die Outtakes habe hier. Okay, aber jetzt geht's erstmal weiter. Warum jetzt AstrobiologInnen trotzdem Lebewesen auf... Ich hab's gejinxt. Jetzt geht alles schief hier. Warum jetzt AstrobiologInnen trotzdem Lebewesen aus... Und deshalb ist es eine der besten Möglichkeiten, potenzielles Leben in den extremen Umgebungen anderer Planeten... Ach Mann. Ich hätte nichts sagen sollen. Aber einfach nur, weil viel Arsen in den Zellen reicht, ne? Hab ich da wieder ein Wort vergessen? Kein Skript ohne unvollständigen Satz? Und das ist der Inhalt des berühmt-berüchtigten Papers über die verstoffwechselnden Bakterien. Hä? Okay, alle Bakterien sind verstoffwechselnd. Moment. In dem Medium, das kein Arsen enthält und kein oder halt nur die sehr geringe Menge Phosphor, sind die Bakterien nicht gewachsen. In dem Medium mit Arsen, aber ohne bzw. mit sehr wenig Phosphor nicht. Also können wir davon ausgehen... Nee, das habe ich verdreht. Oh je. Gerade ohne irgendwelche Bakterien... Oh. Aber unabhängig davon, wie ihr dazu steht, war das die ganze Geschichte der Das fände ich eigentlich schön zu wissen, wie ihr dazu steht. Schreibt's mir gern irgendwie. Ich habe gesagt, wie man mich erreichen kann. Boah. Ich war jetzt 3 Wochen lang erkältet und dachte, meine Stimme macht das eigentlich wieder mit. Aber nein. Eine halbe Stunde Aufnahme und die ist komplett weg. Okay, ich gehe jetzt einen Tee trinken. Tschüdelü.